Herzlich willkommen zum Search Metrics Publisher Podcast.
Herzlich willkommen zum Publisher Podcast, heute mit Olaf Seidel, Senior Data Analyst und SEO bei Zeit Online. Wir stehen gerade hier am askanischen Platz in der Zeit Online Redaktion. Schön, dass du da bist und schön, dass du uns eingeladen hast, zu dir zu kommen.
Ja, schön, dass ihr hier seid.
Kannst du kurz mal erklären, für die Zuhörer ja sicherlich interessant, wie so bei Zeit Online so das Team aussieht, was sich so um SEO und Daten kümmert? Wie sieht das Team aus und vor allen Dingen, wie seid ihr in der Redaktion eingebunden?
Sehr gerne. Also das Schöne ist, SEO macht praktisch jeder bei Zeit Online. Und dafür haben wir jetzt seit einigen Jahren auch stark gearbeitet. Wir bedeutet das Audience Development, das ist die Abteilung, in der ich sitze. Wir gehören zum Verlag, also Zeit Online ist wie viele Publisher halt aufgeteilt in Verlag und Redaktion und das Audience Development ist eine Verlagsabteilung. Mein Chef Björn Wagner hat die Abteilung aufgebaut und ich bin 2013 für Suchmaschinenoptimierung an Bord gekommen. Mittlerweile sind wir 3 Festangestellte, das sind Björn, dann Simon Schwantner, mein Kollege, und ich. Simon kümmert sich vorrangig um die Datenanalyse und Datenerfassung und ich um Suchmaschinenoptimierung und Wachstum. Wir haben in der Zeit parallel in der Redaktion ein Team aufgebaut, das nennt sich Editorial SEO, und die sind angegliedert an die Redaktion, also das ist keine Verlagsabteilung, wir sind halt zusammen ein Team, auch wenn wir praktisch unterschiedlichen Herren dienen. Das leitet meine wunderbare Kollegin Jana Lavrov. Und dadurch ist der Austausch und der Schlagabtausch auch toll, den wir haben, denn während ich komme halt aus der Suchmaschinenoptimierung und für mich sind Sachen für Leute, die Suchmaschinen nutzen, gut optimiert, wie kann ich da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, wie kann man das so anbieten, dass wir darüber mehr Nutzer gewinnen, die uns lieben lernen. Und Jana kommt halt aus dem Journalismus und versteht Suchmaschinenoptimierung super. Macht das ja jetzt auch schon länger, aber hat halt die für uns wichtige Brille vom Journalisten auf, der auf die Sachen guckt. Und mittlerweile hat sie noch 2 weitere Festangestellte bei sich im Team. Und im Prinzip geht jetzt eigentlich kaum noch was online bei Zeit Online, was nicht so zumindest basic optimiert ist.
Mhm. Kann man sich dann also eigentlich ja so vorstellen, dass ihr von der Verlagsseite, sagen wir mal, die technische Voraussetzung schafft, auch der Webseite und des Produkts, und Jana dann wahrscheinlich eher so den Content-Part übernimmt und sozusagen redaktionell das alles auf das Schiff setzt.
Genau, also so erklären wir es in der Regel auch. Natürlich gibt es, wie das halt in der Suchmaschinenoptimierung ist, keine kleine Trennung an jeder Stelle. Also wie ist es, wir brechen uns eigentlich zu allen Themen stark ab. Mhm. Aber es gibt immer, ich würde sagen, unterschiedliche Bereiche, wo der jeweils andere in den Lead geht. Also Jana kann viel eher beurteilen, ob etwas aus journalistischer Sicht passt oder nicht. Und das ist gar nicht mein Job, das würde ich nicht machen. Mhm. Während ich halt dann stärker gucke, okay, können wir das so machen, dass auch die Suchmaschine das versteht.
Mhm. Und ihr arbeitet dann aber auch schon als Team auch zusammen, also ihr stimmt euch dann ja sicherlich auch ab.
Genau, genau. Natürlich über die Zeit hinweg läuft auch das Team hier in Berlin in der Redaktion so gut, dass vieles von alleine läuft. Also das Team, wir sind jetzt nicht irgendwie bei jeder kleinen Maßnahme in enger Abstimmung, sondern wir wissen halt, das funktioniert. Mhm. Und wir müssen uns halt aus dem Verlag heraus auch um die Verlagsprodukte kümmern und um die ganzen Bereiche, die eher nicht zur Redaktion gehören, die aber auch für unsere ganzen Erlösmodelle und natürlich auch für die Nutzer von Zeit und Zeit Online wichtig sind, wie Stellenmärkte und Orientierungsangebote zum Studium oder andere Rubrikenmärkte.
Und du hast ja gerade gesagt, das Team vom Jan ist ja jetzt neu implementiert worden sozusagen in der Redaktion. Wie hat der Journalist das wahrgenommen?
Ich würde sagen, eigentlich sehr gut. Also ich musste das ein halbes Jahr lang praktisch mitmachen, bevor Jana an Bord war. Und ich erzähle mal am liebsten die Geschichte, dass als ich angefangen habe, ich viel mit Journalisten darüber diskutiert habe, dass man ja vielleicht in die Überschrift eines Artikels schreiben könnte, worum der Artikel geht. Mhm. Und als Jana hier war, hat es nicht lange gedauert, bis sich Journalisten gestritten haben, ob das Google jetzt versteht, was sie da machen und ob Google-Nutzer damit klarkommen. Cool, ja. Und da sieht man einfach die Art, also natürlich auch der Charme der Kollegin, aber auch die Art, wie sie als Journalistin das erklären und beibringen kann, ist halt effektiver bei uns, als wenn ich jetzt aus dem Performance-Marketing heraus da die Klickheule schwingen würde.
Ja, du hast ja auch noch den Senior Data Analyst in deinem Titel. Was sind so typische KPIs bei einer Publishing-Seite? Worauf optimiert ihr? Worauf schaut ihr wöchentlich, monatlich?
Erstmal schauen wir auf die Reichweitenentwicklung, was ja in Deutschland sehr stark IVW und AGOV ist. Das heißt, bei der IVW stärker die Visits, bei der AGOV halt die Nutzererhebung. Wir selbst schauen noch auf ein paar mehr relevante Punkte, wie verhält sich unsere PE-Visit-Ratio, um halt auch wiederum zu gucken, wie entwickeln sich unsere Ad-Impressions. Denn auch weiterhin ist Bannerwerbung einfach eine wichtige Erlösquelle. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir ein sehr gutes Rubrikengeschäft. Das heißt, wir schauen auch auf bestimmte Interaktionen, Seitenaufrufe im Stellenmarktbereich, auf Interaktionen mit unserem Studieninteressentest, worüber wir auch wiederum Registrierungen generieren. Auch Registrierungen sind halt bei uns eine wichtige KPI, wie viele Leute binden sich eigentlich ans Produkt. Mhm. Und dann natürlich nicht zuletzt Abo-Abschlüsse.
Mhm. Wenn man im E-Commerce zum Beispiel, da arbeitet man ja viel mit Conversion, also ist das Produkt gekauft, eine Conversion. Mhm. Ich kann mir vorstellen, wo du ja schon Registrierung und sowas genannt hast, dass bei euch eine Conversion als Registrierung bemessen wird. Gibt es andere Events, Conversions, die ihr misst, nach denen ihr denn da auch optimiert?
Also im Sinne einer Conversion betrachten wir wirklich vorrangig die Registrierung und die Abo-Abschlüsse. Ansonsten achten wir ganz stark auf die reine Reichweite, also wie viele Visitor-Visits, Page-Impressions machen wir und wie entwickelt sich das, also auch wie sind die einzelnen Quoten, wie viel interagiert ein einzelner Nutzer, wenn wir ihn als Nutzer erfassen können und nicht nur als Client mit der Seite. Mhm. Das sind so Sachen, die wir uns angucken. Was sind unsere täglichen aktiven Nutzer auf der Seite? Wie viele davon sind mittlerweile angemeldet unterwegs? Mhm. Das sind so die Punkte.
Ah, cool. Jetzt habt ihr seit 2017 ungefähr sowohl freie als auch Artikel hinter einer Paywall. Das war ja vor 2017 noch anders. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sich aus SEO-Sicht das eine große Herausforderung war, Paywall zu implementieren. Kannst du kurz erklären, wie das so war? Was waren die Herausforderungen? Vor allem, wie wurdet ihr auch eingebunden in den Prozess der Implementierung?
Also das war ein super Projekt. Dadurch, dass wir sowohl für die Datenerfassung da sind als Abteilung, als auch für die Suchmaschinenoptimierung, war das Audience Development von Anfang an mit dabei, auch bei der Planung der Maßnahmen. Und unser Closed-Content-Modell ist mehrstufig. Das heißt, wir haben sowohl freie Artikel, wir haben Artikel, die sind registrierungspflichtig. Also da legt der Nutzer bei uns einen Account an und kann dann frei weitere Artikel benutzen. Und wir haben Artikel, die sind wirklich abo-pflichtig. Und das Schöne daran ist erstmal aus SEO-Sicht, dass wir relativ früh festgelegt haben, wir wechseln nicht die URL. Also es ist unterschiedlicher Content, der auf der gleichen URL ausgespielt wird. Das erleichtert einem als Suchmaschinenoptimierer eine ganze Menge. Mhm. Man muss sich da weniger um Duplicate-Content oder um Get-Parameter und all sowas kümmern. Und auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man mit Sachen wie First-Click-Free damals noch, was ja zu dem Zeitpunkt noch aktiv war, experimentiert, muss man stark darauf gucken, versteht Google das so, wie es geplant ist? Läuft man in die Gefahr, dass es aussieht wie Cloaking? Mhm. Also das ist definitiv eine starke Herausforderung gewesen.
Vielleicht für die Zuhörer, First Click Free bedeutete ja, dass man sozusagen, auch wenn eine Paywall da ist, man dem Suchmaschinen-User halt immer einen Artikel frei zur Verfügung stellen muss, bevor er sich registrieren muss oder bevor die Paywall greift sozusagen.
Genau, das war früher von Google für derlei Inhalte eine bindende Forderung. Das war ursprünglich, wenn ich mich recht erinnere, musste jeder Nutzer, der mit einem Google-Referrer auf die Seite kam, 5 Artikel frei lesen können, ach, pro Tag. Ja. Das wurde dann 2016 reduziert auf 3 Artikel pro Tag. Mhm. Und bedeutet praktisch, dass wenn der gleiche Nutzer mehrfach über Google einsteigt an dem Tag und auf einen registrierungspflichtigen oder abopflichtigen Artikel, der mit First Click Free erreichbar ist, klickt, dass er den dann frei lesen können muss.
Mhm. Genau, und das hat ja Google 2017 auch gedroppt sozusagen, genau. Und ein neues Zaubermodell eingeführt, das nennt sich Flexible Sampling. Mhm. Das ist ja auch das, worüber du referierst auf der SMX in diesem Jahr. Kannst du mal erklären, was Flexible Sampling ist, was das bedeutet und wie es funktioniert?
Ja, also Flexible Sampling ist, ich würde sagen, aus Verlegersicht wird uns jetzt mehr Freiheit gegeben. Wir können mit unserem eigenen Modell viel mehr experimentieren und spielen. Google wiederum hat einfach die Verpflichtung gehoben, wie viele Artikel ein Nutzer frei sehen muss und ob ein Nutzer frei überhaupt einen Artikel sehen muss und gleichzeitig uns ermöglicht, Google aber zu zeigen, worum die Inhalte gehen, ohne dass es Cloaking sein muss. Mhm. Das bedeutet so viel wie, wir müssen mit Schema.org-Markup auf der Seite klarstellen, wer sind die Bereiche, die hinter einer Paywall oder Registration Wall sind und Google wiederum die Möglichkeit geben, den gesamten Inhalt zu lesen. Und dann behandelt Google praktisch jeden Artikel so wie früher bei First Click Free, also wie einen freien Artikel, und rankt den entsprechend. Und wir wiederum an unserem Ende können uns halt überlegen, möchten wir dem Nutzer jetzt gar keine Artikel frei zur Verfügung stellen, möchten wir dem Nutzer vielleicht 5 im Monat, Google empfiehlt aktuell so 10 Artikel im Monat freizugeben. Mhm. Und damit experimentieren wir halt munter vor uns hin und gucken mal, was von den Werten her am besten passt. Wo dann wiederum sehr wichtig ist zu gucken, wie entwickelt sich die Reichweite, je nachdem, was für Anpassungen wir vornehmen und wie entwickeln sich die Conversions.
Mhm. 10 Artikel. Ich meine, da bin ich ja schon gut geupdatet mit dem, was ich so am Tag lese. Nehmen wir mal einen Sportbereich. Wenn man sich jetzt am Montag oder am Sonntag einfach updaten will, was in der Bundesliga los war am Wochenende, ist man mit 10 Artikeln ja eigentlich schon gut befriedigt, ne?
Ja, das ist ja das Schöne am Produkt. Wir sind ja nicht die, ich würde uns weniger als die klassische Nachrichtenseite, die ganze Zeit nur über Aktualität und kurze Meldungen zu bestimmten Themen sich definiert, beschreiben. Ich würde eher von uns sprechen als hintergründig. Mhm. Und ich glaube, es gab mal einen Slogan, der hieß, durchschauen Sie jeden Tag, an jedem Tag, obwohl wir eine Wochenzeitung haben. Naja, egal. Das Schöne ist, wir haben sehr viele hintergründige Stücke, Analysen, Kommentare und das ist auch das, was die Nutzer dann interessiert und stärker dazu treibt, auch sich registrieren zu lassen für eine, wie ist denn dieses Fußballspiel ausgegangen, Meldung, würden wir nicht mal eine Registration Wall hochziehen. Also das kriegt der Nutzer bei uns immer noch frei. Und wir testen jetzt natürlich auch viel, was sind denn so die Inhalte, die dazu führen, dass Nutzer sich auch wirklich an uns binden. Sind das vielleicht sogar zum Teil Kochrezepte oder sind es Filmrezensionen, Buchrezensionen oder sind es vielleicht wirklich hauptsächlich politische Analysen?
Jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet von dem Flexible Sampling eigentlich. Du hattest ja gesagt, dass Google einem jetzt selber die Freiheit gibt, was man sozusagen zur Verfügung stellen will. Geht es denn dabei wirklich um Text-Snippets oder einen ganzen Text oder wie kann man sich da, oder einen Artikel, ganze URL oder?
Google hat also verschiedene Stufen. Das eine ist halt, wie ist es, dass sie sagen, den Artikel praktisch komplett lesen für einen Nutzer in einer bestimmten Häufigkeit pro eines Zeitintervalls alles frei festlegbar vom Publisher. Mhm. Das andere ist, dass sie Empfehlungen aussprechen. Also die Empfehlung von Google ist, dass man seinem Artikel einen sogenannten Lead-In voranstellt. Das wäre bei uns jetzt klassisch der Teaser und vielleicht ein paar Zeilen vom Text. Mhm. Einfach damit der Nutzer, bevor er überhaupt gegen eine Schranke knallt, schon mal sich ein Bild davon machen kann, um was geht's hier eigentlich. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass wir das auch getrennt von Google von vornherein halt so gesehen haben als wichtig für den Nutzer. Es ist nicht so, dass man bei uns irgendwie auf ein Suchergebnis klickt und nur den Titel und die Description hat und zack, knallt man gegen eine Wand, sondern wir bieten schon immer einen Anriss des Artikels an, damit der Nutzer für sich schon mal entscheiden kann, okay, das ist spannend, das will ich weiterlesen.
Mhm. Du hast ja auch schon gesagt, eigentlich siehst du das ja positiv mit dem Flexible Sampling. Bei einem Pro gibt es ja auch immer ein Kontra. Gibt es da etwas, wo du sagst, das finde ich nicht so gut an dem Modell?
Was ich wirklich begrüßen würde, wenn Google selbst mit uns über Auszeichnungen auf Suchergebnisebene testen würde. Mhm. Also ich weiß nicht, aktuell wüsste ich nicht, ob es wirklich so viel mehr bringt. Aber der Gedanke ist ja, dass ein Nutzer auf ein Suchergebnis klickt und dann feststellt, Moment, das ist ja ein verschlossener Artikel und sofort bounced. Mhm. Und vielleicht wäre der Nutzer weniger zum Bouncen geneigt, wenn er vorher wüsste, dass das Ganze, dass er sich da registrieren muss. Mhm. Vielleicht führt es aber auch dazu, dass kein Nutzer mehr klickt, also oder viel weniger. Das muss man sich einfach mal angucken. Aktuell gibt es da aber bei Google meines Wissens nach noch keine Pläne. Das finde ich schon schade. Als wir das ganze Modell umgesetzt haben, gab es in den Support-Files für Google News noch Anmerkungen, dass man praktisch Google News mitteilen kann, ein Artikel ist registrierungs- oder abo-pflichtig und die dann auf der eigenen News.Google-Sternchen-Plattform angeben, dieser Artikel ist bezahlpflichtig oder wie auch immer. Und das haben sie leider, während wir in der Umsetzung waren, gekippt. Und jetzt wird es auch bei Google News nicht mehr angezeigt.
Ja. Ohne jetzt irgendwie zu doll aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber seitdem ihr jetzt diese Paywall implementiert habt ihr am Traffic was gesehen? Kann man sagen, dass es vielleicht gleichbleibend ist oder sogar ein bisschen abgenommen hat oder zugenommen hat?
Also wir sehen, wir können auf die Paywall und die Registration Wall keinen Traffic-Verlust zurückführen. Wir sehen das in manchen Bereichen, manchmal bei Tests, aber nicht so großflächig, dass wir sagen würden, okay, da ist unser Traffic abgeknickt, weil wir das Projekt gelauncht haben. Das Schöne daran ist, wir haben ja auch wirklich noch viele, viele Artikel, die einfach frei verfügbar sind. Und die generieren natürlich auch immer noch einen Löwenanteil des Traffics.
Die anderen KPIs, die du genannt hast, Bounce Rate zum Beispiel, ist die auf einem Paywall-Artikel doch schon deutlich höher als auf einem normalen, frei zugänglichen?
Müsste ich jetzt lügen. Also ich würde mal sagen, es kommt immer darauf an, was für eine Textgattung du vergleichst. Also auf einer die höchsten Bounce Rates haben wir immer noch auf Agenturmeldungen, wenn Leute praktisch einfach vom Nutzerverhalten her eher über Google News oder so einsteigen, sich eine Agenturmeldung durchlesen und wieder abhauen. Insofern, ich könnte jetzt nicht sagen, dass unsere Paywall oder die Registration Wall zu einer massiven Vergrößerung der Bounce Rate geführt haben. Was wir allerdings feststellen, ist, dass wir deutlich mehr angemeldete Nutzer haben. Also dass das wirklich auch gut angenommen wird. Das triggert sowohl Registrierung, das ganze Modell, als auch einfach wiederkommen und angemeldet bei uns unterwegs sein. Also das heißt, wir stellen voller Freude fest, dass das unseren Lesern das Produkt auch so viel wert ist, dass sie sich halt daran binden und mehr mit uns interagieren auf der Ebene.
Ich würde das ganze Thema Paywall jetzt nochmal weg von der eigentlichen Webseite mal hin zu einer M-Seite leiten. Du weißt ja selber, ich war sehr stark involviert beim Aufbau von M-Seiten. Damals gab es, glaube ich, ein neues Modell, auch für M-Seiten eine Paywall zu implementieren. Mhm. War das für euch auch leicht sozusagen zu implementieren auf eurer M-Version? Gab es da spezielle Herausforderungen, die vielleicht unabhängig von der Desktop-Seite eine andere waren?
Wir haben aktuell bei unseren M's und auch bei Instant Articles keine gesperrten Artikel. Also wir schließen sie aktuell davon noch aus. Mhm. Wir möchten natürlich gerne bei, je nachdem wie die Plattformen so funktionieren mit unserem Tracking und was wir selbst für Anforderungen haben, da mehr testen. Und ich denke, AMP ist so auch von der Masse her einfach das, wo es am spannendsten wird, mal zu gucken, wie funktioniert es, ne? was können wir damit machen. Mhm. Ist aber jetzt von der Prio her nicht so hoch eingetaktet, dass ich sagen würde, das passiert morgen. Mhm. Aber wir nähern uns dem an.
Kannst du so ein bisschen was erzählen? Wie war so für euch diese AMP-Reise jetzt so seit 2015 bis heute sozusagen? Hat sich das für euch gelohnt? Ist es etwas, was auf jeden Fall Potenzial für euch auch noch weiterhin hat? Oder wie siehst du diese ganze AMP-Geschichte?
Also AMP ist auf jeden Fall super spannend. Ich sehe es auf der einen Seite ein bisschen kritisch, weil ein Stück weit gibst du deinen Content ja schon mehr in Googles Hände. Und Google kann damit relativ viel machen, ohne dass du da Einfluss drauf hast. Wenn wir uns so unser Wachstum angucken, sehen wir, dass viel über AMP passiert. Aber wir hatten vorher auch, was Google betrifft, ein starkes Wachstum. Und für die Themen, die für uns relevant waren, waren wir auch immer in den Schlagzeilen vertreten und haben viel, viel Traffic darüber generiert. Insofern ist es für uns eigentlich schwer zu sagen, okay, dieses Wachstum, was wir jetzt haben, wäre ohne AMP nicht gekommen. Und auf der anderen Seite ist halt, was ich immer also sehr schwierig finde, ist, Google macht ja keinen Hehl daraus, wie sie das Produkt sehen. Das heißt, wenn ich in einem AMP bin und ich swipe, bin ich bei einem anderen Publisher. Und wenn du dann als Publisher sagst, ja Moment mal, ich will doch den Nutzer nicht verlieren, dann antwortet Google, ja, aber das ist das Produkt, du bist ja in der Google-Suche. Und genau das zeigt an, ich bin beim AMP in der Google-Suche und nicht mehr auf Zeit Online. Und damit habe ich so ein bisschen Magenschmerzen, aber ich bin gleichzeitig auch als SEO immer ganz beeindruckt davon, wie Google sowas aufzieht. Also wenn ich dran denke, wie eher mittelmäßig bis schlecht Instant Articles an den Mann gebracht werden und wie krass Google einfach M-Pflicht produziert hat, bin ich schon schwer beeindruckt. Wenn bei AMP ist es so, wenn du nicht AMP machst, verzichtest du auf Traffic. Und da das finde ich wirklich echt spannend. Gleichzeitig ist natürlich klar, dieses ganze Caching ermöglicht einfach so viel an Geschwindigkeit. Das ist natürlich schon für jeden Nutzer sehr angenehm. Und ich bin auch sehr gespannt. Sehr jetzt Anfang des Jahres haben sie bekannt gegeben, dass sie uns unsere URL, ich mache Tüdelchen, zurückgeben wollen. Also wie das denn funktioniert und was das für Auswirkungen hat und ob das mehr was ist, was man nur visuell wahrnimmt und in Teilenfunktionen oder ob es noch mehr Implikationen hat, die wir halt hätten, wenn das AMP in superschnell nicht über die Google-URL, sondern über eine Zeit-URL läuft. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Ich weiß noch, dass wir damals beim Blick, als ich noch beim Blick gearbeitet habe, wir haben ja sehr stark auch auf den Traffic geschaut, der sozusagen auf die Desktop-URL geht, dann auf die Mobile-URLs geht oder auf die AMP-URL geht. Und wir haben ziemlich starken Anstieg auf den AMP-Seiten gesehen, haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass der Anstieg natürlich auf der mobilen Seite halt abgenommen hat und sich das irgendwann einfach überlappt hat, ne? Und der AMP-Traffic sozusagen den Mobile-Traffic überholt hat. Ich bin dann ja frühzeitig auch raus beim Blick, kann eigentlich jetzt gar nicht sagen, inwiefern man durch AMP-Traffic on top bekommen hat. Ist es etwas, was ihr bei Zeit seht? Ist AMP etwas, wo man wirklich Traffic on top auch generieren kann oder nimmt es einfach nur den mobilen Seiten-Traffic sozusagen?
Das ist das, was ich zum Anfang meinte. Es ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, okay, ist das Traffic on top? Aber wir können ja nur vermuten, wie unsere Traffic-Entwicklung ohne AMP weitergegangen wäre. Und die war einfach bei Google schon vorher in einem sehr guten Wachstum. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es durch AMP, also nur durch AMP irgendwie deutlich steiler geworden wäre. Insofern ist das eher was, das müsste man dann gegeneinander testen können. Aber ich glaube, so beweglich ist das an der Stelle dann nicht. Und insofern mal gucken. Was man auf jeden Fall begrüßen muss, ist, durch den neuen Standard, den Google damit geschaffen hat, wird viel mehr Druck ausgeübt aufs ganze Ökosystem. System was zu verändern. Mhm. Es gibt ja sowohl viele Leute, die durch AMP lernen und dadurch Sachen schneller machen. Es gibt natürlich auch die andere Seite, die sagt, ja Moment mal, ich brauche AMP nicht und viel schneller macht. Also Bottomline, für den Nutzer wird das Netz deutlich schneller und das ist ja eine richtig gute Entwicklung.
Ja. Ich denke, das ist auch ein Thema, da könnte man einen eigenen Podcast noch mitfüllen. Vielleicht kommen wir einfach in einem halben Jahr nochmal wieder. Ich würde gerne nochmal eingehen auf die Besonderheiten im Publishing-Bereich für SEOs. Mhm. Und worauf ich direkt eingehen möchte, ist eigentlich so der Unterschied zwischen News-Content und Evergreen-Content. Weil bei News-Content arbeitet man ja eigentlich mit minütlichen Updates. Man muss ja sehr schnell publishen und sehr schnell Traffic generieren. Versus bei Evergreen-Content kann man ja über langfristigen Traffic-Wachstum nachdenken. Wie geht ihr diesen Spagat an, auch redaktionell?
Das ist erstmal natürlich eine Ressourcenfrage. Also wir generieren unseren meisten Traffic einfach über aktuellen Content. Das heißt, da setzen wir die meisten Ressourcen drauf. Was wir schon feststellen dadurch, dass wir sehr gute Workflows haben, die dafür sorgen, dass alles zumindest basic optimiert rausgeht, sich auch unser Evergreen-Traffic-Anteil steigert. Denn jetzt gehen halt Sachen raus, die sind schon so gut optimiert, dass sie einfach eine Chance haben zu wachsen, ohne dass wir sie nochmal anfassen. Natürlich haben wir Reportings, die uns zeigen, hey, das und das funktioniert gerade besser oder funktioniert nochmal. Und dann reagieren wir darauf in dem Maße, wie es die Ressourcen zulassen. Das heißt, manche Sachen kann man nochmal anfassen. Viele Sachen sind eher, da hat der Autor sicher was bei gedacht. Das heißt, es gibt so ein geringes Maß an Sachen, die sind in Ordnung, wenn sie angefasst werden. Mhm. Es gibt einfach Sachen, die darf nur der Autor selbst anfassen. Wenn der sagt, okay, hier mache ich nochmal was, dann macht er das. Aber da würden wir niemals rangehen oder würde auch das Editorial-SEO-Team niemals rangehen und sagen, okay, wir wissen das jetzt besser und ändern jetzt den Inhalt. Mhm. Insofern, ich denke, da gibt es einen sehr aktuell noch vielleicht enger definierten Spielraum, wo man einfach mal mit den Kollegen an sich drauf gucken muss, was kann man machen. Wir stellen auch im Social-Media-Bereich fest, dass Reposts gut funktionieren. Mhm. Für die man ja nun wieder eigentlich nichts im Artikel erstmal anfassen muss. Mhm. Aber die Leute interagieren auch einfach mit nicht ganz brandaktuellem Content stärker. Mhm. Und insofern denke ich, da werden wir auch noch relativ viel testen. Wir haben jetzt dieses Jahr über die DIN-I ein Prototyp-Projekt gefundet bekommen. Also es geht jetzt los, bei dem wir gucken wollen, wie wir praktisch über Evergreen-Content mehr Registrierungen erzielen können. Mhm. Und gerade dadurch werden wir einfach viele Sachen eher wieder deutlicher positionieren und dem Nutzer anbieten und mal gucken, was für Schrauben man da drehen kann.
Mhm. Während ihr jetzt, so hatte ich das zumindest verstanden, im News-Bereich ja eigentlich ein bisschen weniger Einfluss habt auf das, was da auch schriftlich verfasst wird, im Evergreen-Bereich ja schon, nehmt ihr an den Planungen teil, weil ich sage mal, im Evergreen-Bereich hat man ja auch einen bestimmten Kalender, den man verfolgt. Man weiß ja, wann Kürbissuppenrezepte aktuell sind und man weiß auch, wann man nicht über Bikini schreiben sollte. Nehmt ihr da Einfluss? Könnt ihr in die Planung Einfluss nehmen, weil ihr einfach seht über Trends und auch vielleicht im letzten Jahr, was gut funktioniert hat, was man neu nochmal recyceln sollte oder neu beschreiben sollte?
Klar, wir machen Vorschläge. Also das ist aber auch das. Also wir machen Vorschläge. Wir im Verlag schon gar nicht würden jemals sagen, ihr müsst das und das schreiben. Ich kann mir angucken, das und das Thema wäre interessant und hey, wir haben da ja was zu, können wir nicht das irgendwie so verbinden, vielleicht ein Themencluster aufbauen oder sowas. Dann nimmt Jana das Thema zu sich und guckt halt auch nochmal, wie passt das überhaupt, ne, zur journalistischen Leitlinie von Zeit Online, können wir damit was anfangen? Ergibt das Sinn? Hat das Ressort die Ressourcen? Hat das SEO-Team in der Redaktion vielleicht die Ressourcen? Und dann, wie man schon hört, geht es halt im Zweifelsfall ans Ressort oder an die Chefredaktion, die da einfach das letzte Wort haben, denn was bei uns redaktionell immer das Wichtigste ist, wir erstellen halt nicht Inhalte vorrangig, weil Leute danach suchen, sondern unsere Journalisten erstellen Inhalte, die sie aus journalistischer Sicht wichtig finden und betrachten und wir gucken, was für Menschen suchen sowas und wie können wir es ihnen am besten präsentieren. Mhm. Also ich würde sagen, das ist so eine andere Blickweise, die wir bei dem, was wir machen, haben.
Ja, finde ich schön. Wenn du jetzt mal so in die nächsten 5 Jahre schauen, sagen wir mal die nächsten 5 Jahre schauen kannst und vielleicht auch stellvertretend für dich und dein Team, für Björn und Diana, wo siehst du eigentlich SEO bei der Zeit?
Ich denke, weiterhin werden wir das aufrechterhalten, dass jeder hier SEO macht. Also das geht auch so weit, dass sowohl in der Redaktion als auch in der Technik einfach die Leute anfangen, über solche Sachen fachzusimpeln, auch wenn sie nicht SEO auf der Stirn stehen haben. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, es kommt mehr Diversität rein. Also SEO gibt dir einfach ein super Grundstück, um Sachen zu analysieren, dir anzugucken, wie funktioniert etwas, wie kann ich Sachen ausprobieren und das zu übertragen auf weitere Traffic-Quellen und auf eigene Bereiche der Seite. Das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein ganz großes Thema. Also wie bieten wir eigentlich das, was wir haben, so noch besser dem Nutzer an, als Google es tut? Das kann ja nicht sein, dass das Erlebnis unseres Produktes in einem anderen Produkt besser ist als bei uns.
Das wäre dann jetzt auch meine Abschlussfrage. Die nächsten 5 Jahre, wie siehst du eigentlich den gesamten Bereich Publishing, gerade mit dem Hintergrund, dass ja eigentlich Google und auch Facebook ja eigentlich ein großes Stück vom Kuchen der Publisher abnehmen und sozusagen deren Inhalte in das Facebook- oder Google-Gefäß gießen. Wie siehst du da den weiteren Fortschritt?
Ich denke, es wird verschiedene Richtungen geben. Es wird weiterhin natürlich Publisher geben, die, was ich immer ein bisschen traurig finde, eigentlich, wenn man sich nüchtern anguckt, für Google und Facebook arbeiten und nicht für das eigene Unternehmen. Und es wird halt die geben, die stark versuchen, sich zurückzubesinnen auf ihr Produkt und zu gucken, was kann die Plattform machen, um mein Produkt voranzubringen, was einfach eine ganz andere Richtung ist. Und auch bei uns, denke ich, allein das täglich angemeldete Nutzer eine KPI sind, zeigt schon, wohin das geht. Also der Drive-By-Traffic, den brauche ich für die Reichweite. Das sind die Leute, die vorbeikommen, die gucken. Aber wenn alles gut läuft, dann überzeuge ich Leute über Google, dass sie zu mir kommen und überzeuge sie mit der Seite, dass sie da bleiben. Und irgendwann sind sie hoffentlich Direct-Visitor, die zu uns kommen, weil sie zu uns wollen.
Ja, das finde ich schön. Gutes Abschlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend, Olaf. Ich hoffe, das sehen die Zuhörer auch so oder hören die Zuhörer auch so. Ja, vielen Dank.
Ich danke euch.
Vielen Dank auch an die Zuhörer. Ich kann jedem nur mal ans Herz legen, sich mal auf Zeit Online anzumelden. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Produkt und man ist schön zum Lesen. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Likes, Tweets und Shares. Ihr kennt das und wir hören uns auf jeden Fall zum nächsten Publishing-Podcast. Auf Wiedersehen.
Ciao.